Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Kann ich das auch stücken? Nee, geht nicht. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser geplanten Lesung. Ich sehe Ihnen schon an, Sie haben etwas anderes erwartet jetzt, na, und mit Recht. Bis gestern Abend waren wir der Annahme, wir können unser Programm wie geplant durchziehen. Sie werden auch sehen in den Hallen, dass wir fleißig plakatiert haben, die mit Christian Anders geplanten Lesungen. Als wir damit fertig waren, hat mich gestern Abend der Anruf erreicht, dass die Ärzte ihn nicht nach Leipzig lassen, zumindest heute nicht und morgen nicht. Die Grippewelle hat Berlin fest im Griff und er liegt da mit einer schweren bakteriellen Infektion. Er hat sich persönlich noch die Hoffnung und die Option gelassen, vielleicht wenigstens am Sonntag. Das steht aber wirklich noch in den Sternen. Ich kann mir vorstellen, er ist in Gedanken jetzt hier bei uns und leidet sehr, denn gerade dieses Lesefest in Leipzig mit seinen treuen Hörern liegt ihm ja sehr am Herzen. Wir wollen Sie aber nicht gänzlich hängen lassen, meine Damen und Herren, und ausgeschrieben war ja heute das Buch des Lichts. Das Buch des Lichts, von dem jetzt 10 Bände existieren, betrachtet er als sein absolutes Krönungswerk. Das Buch des Lichts, die Entstehung von Mensch und Universum. Und es hat sich im Laufe der Zeit zu einem ganz tollen Renner entwickelt. Und ich wollte ihm heute eigentlich hier an dieser Stelle einen Bilderrahmen überreichen. Vom 11.03., da war das Buch des Lichts, und zwar aktuell der Band 1, die Nummer 1 unter den Top 100 im Bereich Geologie und Archäologie. An erster Position. Und das ist natürlich eine ganz sensationelle Sache, ein ganz toller Erfolg. Und ja, das ist wenige Tage her, aber wie gesagt, leider habe ich es also erstmal eingemottet. Aber es zeigt doch, dass es nicht so die ganz große Spinnerei sein kann, wie es manchmal von den Medien hingestellt wird. Und ich muss aber ehrlich bekennen, ich als Übersetzerin und als Verlegerin möchte mich nicht an diesem Thema vergreifen. Das ist zu speziell und das kann er nur selbst. Deshalb wollte ich ihn heute nur, damit Sie erstmal mit dem Begriff Buch des Lichts etwas anfangen können, sein kurzes Vorwort zu einem Band vorlesen. Und alle Bände haben wir am Stand. Wir sind ja gleich hier um die Ecke. Sie können sich das dann gerne in Ruhe anschauen. Wir haben auch reichlich Autogrammkarten und so weiter. So, ich würde Ihnen mal kurz vorlesen, was er mit diesem Buch des Lichts, das er als sein wichtigstes Werk betrachtet, sagen will. Die Zeit ist gekommen, wo die Menschheit sich vom Glauben abwenden und dem Wissen zuwenden sollte. Die Religionen der Vergangenheit waren alle gut und notwendig, obwohl man keine von ihnen wirklich, sondern nur als Gleichnis und Parabel verstehen sollte. Mehr war dem Herrn des Lichts nicht erlaubt, mehr durften sie nicht enthüllen, denn die Menschen hätten sie nicht verstanden. Jetzt ist die Menschheit, Klammer, bald bereit, von Glaubenden zu Wissenden zu werden. Das Buch des Lichts vereint alle Religionen, entkleidet sie ihre Symbolik und enthüllt deren wahre Botschaft. Der Leser möge dies nicht einfach auf Treu und Glauben hinnehmen, sondern zunächst einmal dieses Buch lesen und sich dann seine Meinung bilden. Wenn dann alles für ihn Sinn macht, so sei es wahr. Christian Anders, geschrieben am 3.11.2007. So, wie ich sagte, 10 Bände existieren also. Das 11. ist in Arbeit. Ursprünglich waren 10 Bände angedacht. Aber er hat immer das Thema noch ausgeweitet, da war noch dieses und jenes und aus heutiger Sicht etwas zu ergänzen. Es wird also wohl noch eine Weile weitergehen mit dem Buch des Lichts. So, meine Damen und Herren, was ich Ihnen dann heute als Ersatz anbieten kann, ist ein Buch, was auch neu ist. Eine weitere Neuerscheinung, und zwar haben wir die Neuauflage eines seiner Romane von früher. Und zwar ist das dieses Buch Karate-Meister Steve Tender, Odyssee einer Rache. Sie wissen vielleicht, dass Christian Anders als junger Mann Karate-Lehrer war. Und er hat also vor seiner Zeit als Schlagerstar, als Karate-Lehrer gearbeitet. Er hat tatsächlich sein Geld verdient damit. Er hat in München zwei eigene Karate-Schulen gehabt, hat unter anderem Polizisten ausgebildet. Und er hat auch den schwarzen Gürtel. So, das ist dann im Laufe der Jahre als Schlagerstar nicht mehr so publik gemacht worden. Und er durfte auch seinen Lieblingssport wettkampfmäßig nicht mehr ausüben, denn die Schallplattenfirmen haben das nicht so gerne gesehen, wenn er auf jedem zweiten, dritten Cover eine gebrochene Nase hatte. Das sah dann nicht so gut aus. Na? So, aber er ist diesem Sport eigentlich immer treu geblieben, er versteht etwas davon und das wird auch in diesem Buch hier deutlich. Es ist also, ich sage es Ihnen mal so, ich habe ja früher, das Buch ist ja in den 70er Jahren entstanden und ich habe es ja früher nicht gekannt, als Ostbürger, na, hatte ich ja keinen Zugang dazu. Als ich es dann endlich in den Händen hatte, nach vielen, vielen Jahren, habe ich das an einem Wochenende bei einem Kurzurlaub in einem Münchner Hotel runtergerissen, weil sich das derart spannend liest. Es ist so actiongeladen, dass es auch denjenigen anspricht, der nun nicht der große Karate-Kämpfer oder Karate-Meister ist. So, also Karate-Meister Steve Tender, Odyssee einer Rache. 1975 hat das Freizeitmagazin dies begonnen, diesen Roman als Fortsetzungsroman zu veröffentlichen. Und das ist die Originalausgabe dieses Freizeitmagazins vom 7. Juli 1975. Und hier sehen Sie Christian Anders einmal anders, als Sie ihn aus dem Fernsehen kennen. Und Sie können gerne am Stand auch in diesem Heftchen blättern. Sind hier dann zwei Seiten drin, also der Beginn dieses Fortsetzungsromans. So, es ist also eine Story, eine actionreiche Story, wie ich schon sagte, angesiedelt in Japan, denn die Verbindung Karate Japan liegt natürlich auf der Hand. Christian Anders hat auch eine Zeit lang dort gelebt. Er hat also einen Aufenthalt, den er dort hatte im Rahmen seines Berufes, hat er gleich etwas ausgeweitet, weil ihn die ganze Kultur sehr angesprochen hat und hat also eine gewisse Zeit in Tokio gelebt, sodass er also auch weiß, wovon er spricht, wenn er hier über Tokio spricht. Es beginnt dieses Büchlein mit ein paar Kampfszenen, mit einem Wettbewerb, zu dem der Autor dort weilt. Und es ergibt sich natürlich dann in der späteren Zeit eine Liebesgeschichte auch daraus. Und beides gemischt ist dann ein richtig schöner Actionroman. Ich fange ganz einfach mal an, diese ersten Seiten Ihnen vorzutragen. Er trug weiße Kampfhandschuhe und gepolsterte Schuhe der gleichen Farbe. Sein braun gebrannter, nur 60 Kilo schwerer Körper wurde von fast unnatürlich stark hervortretenden Muskelsträngen durchzogen, die die enorme Kraft des 1,72 Meter großen deutschen Karatekämpfers demonstrierten. Ansonsten war er nur noch mit einer slipähnlichen schwarzen Dreieckshose bekleidet. Der nicht sichtbare Plastikprotektor sollte ihn vor Tritten in den Unterleib schützen. Seine sonst nach hinten gekämmten, halblangen, blonden Haare fielen nun in die vom Kampf erhitzte Stirn. Da stand er, ein paar tausend Kilometer von zu Hause entfernt und kämpfte. Er, Stefan Tent, 25 Jahre, Karatelehrer aus München. Wenn man von seinem in über 12 Jahren unmenschlich harten Karatetraining auf Höchstform gebrachten Körper sah, erweckte der junge Deutsche eher einen harmlosen, ungefährlichen Eindruck. Schuld daran war sein Gesicht. Ein Gesicht, von dem Mädchen träumten. Zwei hellblaue, fast sentimental blickende Augen lagen unter einer hohen, intelligenten Stirn. Die sanft gebogene Nase erzeugte ein nahezu griechisches Profil und der stets zu einem Lachen bereite Mund, der eine Perlenreihe weißer Zähne zeigte, ließ in so mancher seiner Schülerinnen ganz andere Gedanken aufkommen als an Karate oder Aikido, das Stefan Tent ebenfalls hervorragend beherrschte und auch lehrte. Das Leben eines Kämpfers ist der Kampf, hatte sein alter japanischer Lehrer Komasu einmal zu ihm gesagt. Und Stefan war ein Kämpfer. Das sollte Yamashita Tashimoro beim Endausscheid der Allkampfmeisterschaften in der Kampfhalle in Tokio zu spüren bekommen. Für einen Asiaten war er sehr groß, über 1,90 Meter und wog gute 100 Kilo. Und eine ganze Anzahl der über 2000 Zuschauer sahen den ehemaligen Sumo-Kämpfer Yamashita als klaren Sieger dieses optisch so ungleichen Kampfes. Ein deutscher David gegen einen japanischen Goliath. Der Japaner, der seine schwarzen Haare zu einem kurzen Zopf nach hinten gebunden hatte, unterschied sich von einem Sumo-Ringer jedoch dadurch, dass sein Körper nicht ein Gramm Fett zu viel aufwies. Das waren 100 Kilo Muskeln, Sehnen und Knochen, die jetzt als lebende Kampfmaschine auf den um vieles kleineren und leichteren Deutschen zusprang. Yamashita sprang allerdings ins Leere. Der Deutsche hatte diese Form des Angriffs bei einem derart schweren Mann nicht erwartet, konnte aber gerade noch ausweichen. Der Japaner orientierte sich neu und ließ einen zweiten, noch schnelleren Angriff folgen. Aus dem Stand stieß sein linker Fuß nach vorne, um den Deutschen zu einem Block zu verleiten. Eine Zehntelsekunde später folgte der mit der gleichen Wucht eine gerade rechte in Richtung auf den Kopf des Gegners. Stefan Tent hatte einige Mühe, vor allem dem Fauststoß zu entgehen. Es blieb ihm nicht einmal mehr Zeit auszuweichen, denn kaum hatte er den angreifenden Fuß des Japaners abgeblockt, sauste auch schon die Faust auf ihn zu. So behielt der Deutsche die Grundposition bei und führte einen starken Unterarmblock nach oben seitlich aus, um die angreifende Faust Yamashitas vom Ziel zum Ziel abzulenken. Man hörte den klatschenden Aufprall der beiden Arme und um Millimeter rasten die eisenharten Knöchel des Japaners an Stefans Schläfe vorbei. Der Block schmerzt meist denjenigen, der geblockt wird, und so war es auch hier. Für einen Moment verzog der Sumo-Kämpfer das Gesicht. Jetzt blickte er gar nicht mehr so gemütlich. Eine steile Falte des Zorns lag zwischen zwei böse blitzenden, dunklen Schlitzaugen. Der blonde Deutsche war überrascht und froh zugleich, diese Reaktion bereits jetzt zu sehen. »Du hasst mich, deshalb verlierst du«, sagte er auf Englisch und gerade so laut, dass Yamashita ihn hören konnte. Der Japaner musste ihn verstanden haben, denn mit einem wütenden Aufschrei sprang er nach vorn und versuchte, einen Kopfstoß anzubringen. Der deutsche Karatekämpfer ließ beide Fäuste unten und drehte sich seitlich weg. Er wechselte praktisch ungedeckt seine Grundposition. Der Japaner lief leer und Stefan Tent startete von unterhalb der Hüfte einen rechten Handrückenschlag gegen die Schläfe des Gegners. Der lange Weg, den die Faust dabei zurücklegte, verlieh ihr, verbunden mit einer schnellen Technik, eine gewaltige Schlagkraft. In diesem Endausscheid wurde nach K.O.-System gekämpft. Und als der gepolsterte Faustrücken die Schläfe des Sumo-Kämpfers hart und weiterhin hörbar traf, erwartete Stefan Tent, dass der Muskelberg vor ihm nun zu Boden gehen würde. Nichts dergleichen geschah. Er taumelte einige Schritte zurück, um Distanz und Zeit zu gewinnen. Der in einen weißen Karate-Gi gekleidete Kampfrichter trat zu Yamashita und zählte ihn an. Doch der machte eine abweisende Bewegung mit der Hand und ging erneut in Kampfstellung. Sein um einen Kopf kleinerer Gegner wollte ihm aber keine Ruhepause gönnen und setzte sofort nach. Weil er in diesem Moment seiner Sache zu sicher schien oder einfach zu leichtsinnig war, vernachlässigte der Deutsche im Vorwärtsleiten die Deckung und lief in einen Seitwärtsfußstoß des Japaners hinein. Es lag zwar nicht mehr die volle Kraft dahinter, aber der Stoß reichte aus, um Stefan für ein paar Sekunden die Luft zu nehmen. Er sah, wie Yamashita jetzt alles auf eine Karte setzte und seinen schweren Körper mit einem gepressten Kampfschrei abermals in ein wuchtiges Geschoss verwandelte. Es handelte sich wieder um einen Seitwärtsfußstoß, aber diesmal gesprungen und dadurch doppelt gefährlich. Diesen Treffer hätte der Deutsche nicht überstanden. Anstatt auszuweichen oder zurückzugehen, riskierte er einen weiteren schnellen Schritt nach vorne. Er ging praktisch in den Sprung hinein, um das Timing seines bisher gefährlichsten Gegners in diesem Wettkampf zu stören. Damit hatte Yamashita Tashimuro allerdings nicht gerechnet. Noch während er eine Zehntelsekunde lang in der Luft schwebte, änderte er seine Taktik und versuchte, das angezogene rechte Bein früher als geplant zum Stoß durchzustrecken. Aber Stefan Tent war schneller. Er stoppte den Fuß mit der linken und riss den Mann aus der Luft zu Boden. Stefan Tent deutete einen Fußstoß auf die Kehle des nun auf dem Rücken liegenden an und setzte mit der Faust nach. Beide Techniken stoppte er Millimeter vor dem Körper des Japaners. Der Schiedsrichter unterbrach sofort den Kampf, ließ die beiden Männer rechts und links von sich Aufstellung nehmen und erklärte Stefan Tent zum Sieger. Der Applaus des fachmännischen Publikums umbrandete den Deutschen. Yamashita reichte ihm die Hand. Gratuliere, Mr. Tent. Ich dachte nicht, dass Sie in den Sprung hineingehen würden. Wenn ich Sie erwischt hätte, dann wäre ich jetzt immer noch K.O., vollendete Stefan trocken den Satz. Übrigens, Ihr Englisch ist ebenso hervorragend wie Ihr Karate. Yamashita wischte sich mit einem Handtuch den Schweiß von der Stirn. Sie werden es nicht glauben, aber meine Freundin ist Englischlehrerin. Sie hat mich praktisch dazu gezwungen, diese Sprache zu erlernen. Er verzog sein Gesicht in gespielter Hilflosigkeit. Da hilft auch kein Karate. Beide Männer lachten. Warum haben Sie mich denn nicht ausgenockt, wollte der Japaner wissen. Wenn ich verliere, dann will ich auch richtig verlieren. Da hätte ich es wohl mit Ihrer energischen Freundin zu tun bekommen, konterte Stefan trocken. Und das wollte ich unbedingt vermeiden. Jetzt kommt die Belohnung für die 14 Tage, die wir gekämpft haben, meinte Yamashita und wies auf einen kleinen Japaner, der auf Stefan zutrat und ihm $5,000 in Form eines Schecks überreichte. So viel ist das nun wieder auch nicht, entgegnete Stefan, wenn man bedenkt, was man dafür alles riskiert hat. Aber für meine Schule wird es eine gute Werbung sein, dass ich hier mitgemacht habe. Die beiden Karatekas verließen mit den anderen Kämpfern die Halle. Stefan wurde von allen Seiten beglückwünscht und Yamashita meinte etwas ironisch, so ist das nun einmal, nur der Sieg zählt. Obwohl doch gerade ihre Grundeinstellung zum Karate dieser Überzeugung widerspricht, antwortete Stefan und gab einem kleinen Jungen die Hand, der bewundert zu ihm hochblickte. Wir haben eben, konterte Yamashita, schon zu viel vom glorreichen Westen angenommen. Bevor Stefan etwas erwidern konnte, legte ihm Yamashita freundschaftlich die Hand auf die Schulter. Das sollte nur ein Scherz sein, Mr. Tent. Ich möchte Sie heute Abend in mein Haus zum Essen einladen. Stefan lächelte. Wenn die Einladung auch für morgen gilt, nehme ich gerne an. Heute habe ich leider schon etwas anderes vor. Das breitflächige Gesicht des Japaners zeigte keine Regung. Also gut, bis morgen. Ich stelle Ihnen dann auch meine Freundin vor. Sie ist die schönste Japanerin, die Sie wohl je gesehen haben und braucht sich hinter Ihren westlichen Geschlechtsgenossinnen nicht zu verbergen. Haben Sie etwa einen Westtick? Frotzelte Stefan und ging in Richtung Umkleidekabine. Also dann bis morgen, Yamashita. Der Japaner schaute nachdenklich hinterher. Bis morgen, Fremder, murmelte er. Wenn du in Tokio bist, musst du unbedingt die Ginza sehen. Das hatte man ihm in München gesagt und Stefan nahm sich vor, heute Abend diesen Ratschlag zu befolgen. Mit Jeans und einem weißen T-Shirt bekleidet, machte er sich von seinem Hotel aus auf den Weg. Die Ginza liegt östlich des riesigen Zentralbahnhofs und ist die größte Geschäfts- und Vergnügungsstraße Tokios. Nachtbars, Diskotheken, Restaurants und Büros lösten sich in ununterbrochener Reihenfolge ab und unzählige Lichtreklamen ließen die heiße, schwüle Augustnacht zum Tag werden. Diese Straße war nichts für Leute mit Platzangst. Auf jeden Quadratmeter kamen mindestens 2 Menschen und Stefan fühlte, wie viele neugierige Blicke aus unergründlich lächelnden Mandelaugen ihn streiften. 2 hübsche japanische Teenager überholten ihn kichernd und drehten sich ein paar Mal um. Wenn man so gut aussah wie er, mit blonden Haaren und blauen Augen, dann musste man selbst in diesem Gewühl auffallen. Stefan Tent wurde es allerdings gar nicht bewusst, wie sehr man ihn bestaunte. Zu viel Neues war in den 2 Wochen, die er hier in Tokio verbracht hatte, auf ihn eingestürmt. Das musste erst einmal alles verarbeitet werden. Hinzu waren täglich 5 Kämpfe gegen Gegner verschiedenster Hautfarbe und Nationalität gekommen, die alle nur ein Ziel vor Augen hatten, nämlich einen der vom Veranstalter ausgesetzten Geldpreise zu gewinnen. $5,000 für den ersten Platz, $3,000 für den zweiten und $1,000 für den dritten Platz. Stefan Tent dachte an seinen $5,000-Scheck, den er morgen auf der Bank einlösen wollte. Damit ließ sich in Deutschland schon einiges anfangen. Die Regenzeit war zu Ende gegangen und das erdrückend schwüle Klima der Sommermonate lastete auf der abgasverseuchten Luft der 12 Millionen Metropole. Stefan fühlte sich inmitten des Lärms und des bunten Treibens des Tokio durch Nachtlebens mit einem Mal sehr einsam. Die Menschen eilten an ihm vorüber und das gleichmütige Lächeln schien keine Sekunde aus ihren Gesichtern zu verschwinden. Da war ihm Deutschland eigentlich lieber. Da konnte man die Regungen der Menschen wenigstens auf ihren Gesichtern erkennen. Aber die Mauer des Lächelns, vor der er hier stand, verwirrte ihn. Und überdies gab es nichts Schlimmeres, als gegen einen Asiaten zu kämpfen. Die Angriffe kamen meist ohne optische Vorankündigung. Nur wenn man sie empfindlich traf, wie er im Endkampf Yamashita getroffen hatte, ließen sie für Sekunden ihre Masken fallen. Und es geht noch eine Weile so weiter mit der Schilderung dieses Spaziergangs durch das abendliche Tokio. Es dauert nicht lange, da begegnet ihn in diesem Menschengewühl eine Situation, oder er wird vor eine Situation gestellt, in der er schon wieder, wo doch der Wettkampf eigentlich beendet war, seine Fähigkeiten als Karatekämpfer einsetzen muss, und zwar um eine junge Frau aus einer Situation zu retten, als sie mit zwei Kriminellen konfrontiert wurde, die ihre Tasche stehlen wollten. Und aus dieser Begegnung ergibt sich eine für den Fortgang des Buches sehr aufschlussreiche Story, denn die junge Frau, die er kennenlernt, ist nicht irgendeine. Und es wird ihn in große Probleme bringen. Und es hat zu tun mit der Einladung, die er von seinem ursprünglichen Gegner für den nächsten Abend erhalten hat. Mehr dazu möchte ich jetzt nicht sagen. Mehr dazu kann man dann im Buch lesen. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.